Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von Bayern 2.
Künstliche Intelligenz ist im Alltag sehr weit verbreitet, auch wenn wir sie häufig nicht als solche erkennen. Ein Beispiel ist die Google-Suchmaschine, die wir alle täglich nutzen und die auf der Grundlage von künstlicher Intelligenz funktioniert. Hier wissen wir beispielsweise, dass Nutzerinnen und Nutzer, je nachdem, welchen Hintergrund sie haben, sie unterschiedliche Suchergebnisse angezeigt bekommen. Und Studien haben gezeigt, dass Frauen beispielsweise Jobangebote erhalten, wenn sie nach Jobs suchen in der Google-Suchmaschine, die weniger Einkommen versprechen, die weniger lukrativ sind, weniger Aufstiegsmöglichkeiten haben, als wenn Männer nach Jobs suchen.
Man muss das vielleicht nochmal erklären. Woher weiß denn Google überhaupt, ob ich eine Frau, ein Mann oder ein Hund bin?
Sie haben möglicherweise von den Cookies gehört. Es gibt Möglichkeiten, ihre ganzen Spurendaten, also das, was sie so online machen, auszuwerten und zu kategorisieren. Und auf diese Art und Weise haben dann Unternehmen wie Google sehr, sehr viele Informationen über sie, auch wenn sie niemals eingeben mussten, ich bin ein Mann, ich habe dieses Alter, einfach durch ihr Verhalten, durch die Produkte, die sie kaufen, durch die Seiten, die sie anklicken.
Ein anderes Beispiel, von dem man immer wieder hört, ist Bewerbungen. Die sind mittlerweile online, werden online durchforstet. Passiert auch da Diskriminierung?
Ja, durchaus. Also auch deutsche Unternehmen verwenden Software, um Bewerbungen erstmal automatisiert vorzusortieren. Hier wissen wir eben auch, dass es, obwohl Geschlecht eigentlich keine Rolle spielen dürfte und obwohl ethnischer Hintergrund eigentlich keine Rolle spielen durfte, die Vielfalt der Informationen, die in so einer Software verarbeitet werden, doch dazu führen, dass am Ende diskriminierende Entscheidungen stattfinden. Das heißt, dass beispielsweise Jahre der Erwerbsunterbrechung eine Aussage darüber machen, ob jemand ein Mann oder eine Frau ist. Also die Software anonymisiert eigentlich. Der Name wird meistens rausgenommen, Fotos sollen nicht berücksichtigt werden, das Geschlecht auch nicht, das Alter auch nicht. All diese Kriterien darf man in Deutschland nicht berücksichtigen bei der Entscheidung, ob man jemanden einstellt oder nicht. Aber andere Informationen, wir nennen das Proxy, also Informationen, die relativ viel darüber aussagen, wie alt jemand ist, welches Geschlecht er hat, die sind in Lebensläufen natürlich noch enthalten. Also Erwerbsunterbrechungen, zum Teil auch Stadtviertel, in denen Menschen wohnen, Studienfächer, die man studiert hat oder Spezialisierungen im Studium. Also was kann ein Indikator dafür sein, welches Geschlecht sie haben, welches Alter sie haben. Das heißt, es gibt Studien, die zeigen, dass diese automatisierte Auswertung von Bewerbungen durchaus auch zu diskriminierenden Effekten führen kann.
Also wie kommt es dann dazu, dass ich als Migrant, der in dem und dem Stadtviertel wohnt, nicht zum Bewerbungsgespräch eingeladen werde? Was passiert da?
Die Software sucht in einem Datensatz nach Informationen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Das Ziel kann sein, vorhersehen, ob eine Person eine produktive Arbeitskraft sein wird. Jetzt sind Gesellschaften aber von Anfang an ungleich strukturiert. Unsere Gesellschaften sind diskriminierend. Unsere Gesellschaften bieten nicht allen Menschen die gleichen Chancen. Die Software lernt auf Grundlage von diesen Informationen und das kann eben dazu führen, dass die Software errechnet, dass im Schnitt Personen, die aus einem bestimmten Stadtviertel kommen, in einem bestimmten Unternehmen oder in einer bestimmten Branche nicht lange verblieben sind. Es kann aber sein, dass das gar nichts mit der Produktivität dieser Personen zusammenhing, sondern eher mit Diskriminierungen oder mit fehlenden Möglichkeiten der Kinderbetreuung und Ähnliches und dass sich auf diese Art und Weise Diskriminierung reproduzieren durch die Software.
Ist das ein bisschen ähnlich wie bei den Autoversicherungen, wo ich dafür büßen muss, dass in meinem Kreis, in meiner Stadt relativ viele Unfälle passieren, weswegen ich dann auch einen höheren Satz bei der Haftpflichtversicherung habe?
Genau so ist das. Das Problem bei Software ist, sie geht immer auf Durchschnitte und nicht auf den Einzelfall ein.
Ist denn das erlaubt? Wir haben ja nun neue Regeln in der EU. Da hat das Parlament im März ein umfassendes KI-Gesetz verabschiedet. Darin sind Systeme, die Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, Religion oder sexuellen Orientierung in Kategorien einteilen, verboten. Reicht das aus, um diese Effekte, die Sie gerade beschrieben haben, auszuschließen?
Die neue Regulierung macht einen Versuch, es zu verbessern. Wir haben aber hier zwei Probleme. Das erste Problem ist, dass diese Software nie darauf angelegt ist, zu diskriminieren. Das heißt, im Prinzip werden alle Informationen aus solchen Datensätzen entfernt, die zu einer offensichtlichen Diskriminierung führen könnten. Das nennen wir dann eine Bereinigung des Datensatzes. Geschlecht, ethnischer Hintergrund wird ausgeschlossen, Alter. Dann aber anhand der Proxy-Daten kann es durchaus dazu führen, dass die Software trotzdem diskriminiert. Und das muss man erst mal merken, damit die Regulierung effektiv ist. Und bei der Situation sind wir noch nicht. Es wird sehr, sehr viel Software eingesetzt, KI eingesetzt, wo man noch nicht weiß, ob sie diskriminiert.
Gibt es eine Möglichkeit der KI, solche Eigenheiten, die wir nicht wollen, die diskriminierend sind, abzutrainieren?
Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, KI-Diskriminierung sicher zu machen, wobei keine von diesen perfekt ist. Ein Weg ist es, sich die Datensätze anzusehen und zu versuchen, hier zu erkennen, wo weitere Informationen enthalten sind, die zu Diskriminierung führen können. Und beispielsweise dann Stadtviertel auszuschließen oder Erwerbsunterbrechungen. Eine andere Möglichkeit, die wir haben, ist, in den Code selber zu blicken und zu schauen, ob man hier vielleicht noch andere Formen von Fairness und von Gewichtung integrieren kann, die beispielsweise den Einzelfall mehr würdigen als ein Durchschnitt, als eine Gruppenzugehörigkeit.
Also das ist auf jeden Fall Handlungsbedarf, wenn ich Sie so höre und wenn man auch dem Wesen, dem Ziel dieses EU-Gesetzes auch Genüge tun will. Eine andere Frage, die sich im Zusammenhang mit Diskriminierung immer noch ergibt, das ist die der Videoüberwachung. Da hat gerade erst Amnesty International vor zunehmenden Menschenrechtsverletzungen durch den Einsatz von KI gewarnt. KI kann instrumentalisiert werden, um zu diskriminieren, zum Beispiel bei der Massenüberwachung, wie sie etwa in Russland stattfindet, weil man da eben auch sehr genau mit KI-Hilfe die Bilder von Überwachungskameras durchsuchen kann nach bestimmten Personen, nach Verdächtigen auch. Und da spielt dann wieder mit rein, dass das Racial Profiling, also jemand, der womöglich nicht ganz deutsch aussieht, fällt ja auch Polizisten häufiger auf für eine Überwachung. Das könnte instrumentalisiert werden. Wie problematisch ist in Ihren Augen diese KI-gestützte Videoüberwachung?
KI-gestützte Gesichtserkennung kann durchaus sehr schnell problematisch werden. Ein Problem ist, wie Sie eben erwähnten, Überwachung. Und da gibt es beispielsweise auch in Deutschland immer wieder Projekte, in denen Polizeibehörden experimentieren damit, wie akkurat eigentlich Gesichtserkennung funktioniert. In Berlin am Bahnhof Südkreuz gab es ein Projekt. In Mannheim gab es ein Projekt. Und man hatte eben festgestellt, dass Gesichtserkennung durchaus dazu dienen kann, um gesuchte Personen zu erkennen. Allerdings, die Kehrseite ist immer, dass in öffentlichen Räumen sehr, sehr viele Menschen unterwegs sind. Und das bedeutet, dass der Beifang enorm ist. Das heißt, sehr viele Menschen können hier ins Visier von Sicherheitsbehörden geraten, die im Prinzip in diesen Datenbanken nichts zu suchen hätten. Darüber hinaus haben diese Projekte gezeigt, dass es relativ große Fehlerraten noch gibt. Das liegt daran, dass man eben nicht ein einzelnes Foto einscannt, sondern dass Menschen sich bewegen und dass die Lichtverhältnisse unterschiedlich sind, dass sie reden, dass sie den Kopf drehen und so weiter. Das heißt, es hat auch viele Falsch-Positive gegeben. Das bedeutet, dass Personen identifiziert wurden, die eigentlich nicht mit der besuchten Person übereinstimmten.
Da wird dann also jemand womöglich verhaftet, gerät ins Visier der Polizei, der nur in den Augen der KI eine Ähnlichkeit mit jemandem hatte, der eigentlich gesucht wird.
Genau, da gibt es Beispiele. Was interessant ist eben mit Blick auf Gesichtserkennung ist, dass wir da auch ein Racial Bias festgestellt haben. Das bedeutet, dass Gesichtserkennung besonders schlecht funktioniert bei Personen, die nicht weiß sind und bei Personen, die nicht männlich sind. Also bei schwarzen Frauen ist sie besonders wenig akkurat. Und das kann eben dazu führen, dass insbesondere in dieser Gesellschaftsgruppe dann Falschpositive auftreten und sie überproportional häufig beispielsweise an Flughäfen festgehalten und erstmal lange identifiziert werden und überprüft werden. Es kann auch bedeuten, dass sie keinen Zugang zu bestimmten Dienstleistungen haben, die auf Gesichtserkennung beruhen. Also gab es beispielsweise in Hamburg einen Fall von einer Frau, die ein biometrisches Passbild anfertigen lassen wollte. Und das war einfach nicht möglich, weil die Technologie ihr Gesicht nicht erkannt hat. Eine Technologie, die durch die Bundesdruckerei entwickelt wurde.
Zum Schluss nochmal die Frage an die Wissenschaftlerin, die sich seit langem und intensiv mit dieser Thematik beschäftigt. Blicken Sie mit einem eher euphorischen oder einem eher mulmigen Gefühl in die Zukunft?
Als Wissenschaftlerin würde ich mich mit Blick auf die Zukunft darüber freuen, wenn man sich häufiger die Frage stellen würde, was ist eigentlich das gesellschaftliche Problem, das wir lösen wollen? Und kann KI einen Beitrag hierzu leisten? Und es nicht so häufig wie jetzt passiert, dass irgendeine Technologie bereits auf dem Markt ist und sie in allen möglichen Bereichen eingesetzt wird, ohne dass wir evaluieren, ob sie überhaupt nützt und ob sie nicht vielleicht unerwünschte negative Effekte hat.
sagt Lena Ulbricht, Professorin für politische Philosophie und Theorie an der Technischen Universität München. Außerdem ist sie Leiterin der Forschungsgruppe Technik, Macht und Herrschaft am Weizenbaum-Institut. Frau Professor Ulbricht, vielen Dank fürs Gespräch.
Haben Sie vielen Dank.